man muss versuchen, diese Brücke hinzubekommen zwischen es ist nichts Schlimmes passiert, aber was heißt das eigentlich, dass da nichts passiert ist? Also wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns halt trotzdem an einem Zeitpunkt in der Geschichte, an dem offensichtlich der Iran gedacht hat, er kann jetzt ja mal Israel direkt angreifen mit einer Strategie, die offensichtlich sich von Russland abgeguckt wurde, mit Waffen, die Russland nutzt, um die Ukraine anzugreifen. Und dort klappt es halt und hier hat es halt nicht geklappt. Aber das ändert nichts daran, dass wir jetzt zwei autoritäre Regime haben, die ganz offensichtlich mit derselben Strategie westliche Länder angreifen.
Ihr erwartet mit großer Sicherheit eine Folge über den Angriff Irans gegenüber Israel. Die Drohnen, die Raketen, die auf Israel abgeschossen wurden. Und tatsächlich machen wir das auch. Aber bevor das passiert ist, hatte ich so eine Art Podcast-Burnout. Ich hatte eigentlich keine Lust mehr. Ich habe irgendwie mir gesagt, ich habe keinen Bock mehr, diesen Podcast zu machen. Das ist so viel Arbeit, jede Woche zwei Folgen, jede Woche irgendwie sich was Neues ausdenken. Meine Kollegin Johanna, die auch sagte, ja, irgendwie hast du jetzt auch mittlerweile mit jedem gesprochen gefühlt. Und es ist ja auch wirklich Arbeit, sich jedes Mal was Neues auszudenken. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen einen Podcast. Und habe mir gedacht, wir machen mal eine Doppelfolge. Ich telefoniere später noch mit Steffi Henschke in Israel und sie bespricht mit mir die aktuelle Lage in Israel und die Aussicht, was jetzt folgen könnte und was folgen wird. Und gleichzeitig spreche ich aber im Vorfeld mit Johanna und Robert. Wir sind gerade in Costa Rica auf Recherche. Wir sitzen in einer tollen Villa, muss man einfach mal so sagen, so eine Airbnb-Villa, die wir uns gemietet haben, weil das irgendwie einfach sehr teuer ist. Und dachten wir, nehmen wir eine schöne Villa und haben während der Autofahrt darüber gesprochen, was es heißt, zu viel zu arbeiten. Dann dachte ich mir, ich habe Lust mit den beiden, Robert, der Kameramann, für den es auch nochmal eine eigene Folge gibt, und Johanna, meine Kollegin, für die es auch eine eigene Folge schon in der Vergangenheit gibt, die wir dann mal bei Instagram, bei Alles muss raus, verlinken werden. Wir dachten, wir machen mal wieder eine Teamfolge und reden über diese Müdigkeit der Nachrichten. Reden darüber, was es heißt, dass man eigentlich nicht mehr kann, weil an diesem Punkt war ich nämlich. Und bevor wir anfangen, warten wir gemeinsam darauf, bis Johanna den richtigen Sitzplatz gefunden hat. Bin ich so lustig hin und her gelaufen.
Sorry.
Die Gäste in dieser Doppelfolge waren alle schon einmal Gast im Alles muss raus Podcast. In der ersten Hälfte spricht Thilo mit Johanna Rosi-Astram und Robert Schulzmann. Johanna ist Redakteurin, recherchiert und konzipiert die Filme, begleitet die Dreharbeiten und macht die Regie beim Schnitt. Robert ist langjähriger Kameramann und hat einen Presseausweis, ist also quasi auch Journalist. In der zweiten Hälfte spricht Thilo mit Steffi Henschke. Steffi war auch schon Teil des Podcasts, ist Journalistin und freie Nahost-Korrespondentin, unter anderem für die Zeit und Zeit Online.
Ja, Robert, Johanna, vielen Dank, dass ihr mit mir über dieses Thema sprecht, über diese vollkommene Erschöpfung der Medien und dass ich auch eigentlich nicht mehr kann und dass ich auch eigentlich keinen Bock mehr habe, Podcasts zu machen, weil ich das Gefühl habe, jede Woche kommt eine neue schlimme Nachricht, über die man eigentlich 6 Sonderfolgen machen muss. Und irgendwie, ich bin müde. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin müde der Nachrichten. Wollen wir einmal ganz kurz beschreiben für die Hörerinnen und Hörer, wie das für uns war, als wir die Nachricht erhalten haben, dass dieser Angriff im Iran gestartet ist. Das fand ich nämlich ziemlich krass. Also Johanna, wir beide saßen sehr deprimiert irgendwie nebeneinander und Robert und ich haben überlegt, wie geht die Welt jetzt eigentlich weiter, und du hast den Ticker die ganze Zeit gelesen und irgendwie war das so 12.000, 15.000 Kilometer von Israel entfernt, irgendwie krass, wie schnell auch diese Nachrichten uns erreicht haben.
Ich fand ja am krassesten dieses Gefühl, dass du live dabei zuguckst, wie diese Raketen gerade fliegen. Das fand ich irgendwie so unangenehm, weil warum sitzen wir in Costa Rica und erleben das, wie das live gerade passiert? Aber halt nur auf einem Ticker, ne? Du hast ja die ganze Zeit den Ticker geguckt, Robert.
Ja, ich habe die ganze Zeit den Ticker gesuchtet irgendwie, weil ich einfach gedacht habe, so, okay, aber eigentlich hat es eher sowas von einem Videospiel gehabt. Das war irgendwie, also einmal so die Vorstellung, dass wir jetzt irgendwie tatsächlich eine wirklich krasse Eskalation eine neue Eskalationsstufe erreicht haben. Und gleichzeitig, naja, das Gefühl, man könnte diese Raketen und die Drohnen ja eigentlich sogar schon live tracken, irgendwie über Flightradar oder so, hatte ich
könnte
das Gefühl.
Man. Also da ist auch irgendwie so ein Katar-Flugzeug ist durch Israel geflogen gleichzeitig oder über Israel hinweggeflogen, während diese Raketen da gerade hingeflogen sind. Und alle so, oh Gott, was wird jetzt passieren? So, also man kann diesen Krieg komplett live tracken.
Ja, und dann irgendwie meinte ich dann auch zu dir, so ja, also jetzt im Ticker, da steht circa 1 Uhr Ortszeit, werden diese Raketen Israel erreichen. So, und dann irgendwie so, okay, wie spät ist es jetzt? Aha, alles klar, also 1,5 Stunden noch. So, das ist so eine Stufe, die, ich will es ja gar nicht genau wissen, weil dann natürlich auch gleich diese ganze Vorstellungskraft da irgendwie einsetzt und denkt so, okay, alles klar, noch sind die Leute in Sicherheit und die haben jetzt 1,5 Stunden zu leben, gefühlt, wenn jetzt irgendwie genau der Iron Dome nicht hält und die Flugabwehr nicht funktioniert und was auch immer. Und gleichzeitig natürlich dann auch die Angst irgendwie, okay, wenn das jetzt wirklich zu einer großen Zerstörung führt, dann gibt es einfach Reaktionen und dann haben wir das größte Schlamassel seit dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich.
Ja.
Aber irgendwie noch so gaggig, ne? Weil wir sind Journalisten, du bist jetzt Kameramann, aber du bist irgendwie auch Journalist.
Ich habe lustigerweise genau das gleiche gerade im Kopf gehabt, dass wir drei sind Journalisten und du bist aber Kameramann.
Nee, aber du bist auch irgendwie
ich
auch Journalist.
Ich habe einen Presseausweis, Leute.
Aber so, weißt du, weil bei mir war es nämlich so, ich dachte dann so, okay, 10 Minuten lang dachte ich so, scheiße, okay, ich muss jetzt alles lesen. Und dann war ich so, Moment mal, ich kann das jetzt gerade gar nicht. Und dann habe ich einfach nicht mehr hingeguckt und dann war es weg. Weißt du, ich habe einfach das Handy auf, die App zugemacht, hat nicht mehr existiert.
Ja.
So ist es dann auch, ne? Man kann es auch einfach vermeiden, man kann auch einfach sagen.
Ich war dann aber irgendwie so süchtig, ich wollte es ja auch vermeiden, weil es hat mich ja auch nicht nur traurig gemacht wegen dieser Tatsache, oh Gott, der nächste Krieg um die Ecke, vielleicht World War III, haben wir ja auch Robert gleich drüber geredet, ist es der Anfang vom Dritten Weltkrieg, sondern es hat mich irgendwie auch traurig gemacht, weil ich dann eben diese Erschöpfung gespürt habe, ich müsste dazu jetzt was machen. Ich habe am 7. Oktober, habe ich sofort reagiert, habe noch am selben Tag eine Folge rausgebracht, weil ich das so wichtig fand, dass wir das irgendwie journalistisch aufarbeiten für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Aber da war das dann so, ich war so unendlich erschöpft. Ich saß da irgendwie vor diesem Ort, wo wir gearbeitet haben und habe mir so vorgestellt, oh, jetzt muss ich so Gesprächspartner organisieren. Und dann habe ich zum Beispiel Katharina Höftmann, mit der ich gesprochen habe im Podcast, habe ich einfach nur eine Nachricht geschrieben, ich hoffe, es geht dir gut. Und nicht, ich hoffe, es geht dir gut, hast du Lust, mit mir zu reden. So, weil ich einfach irgendwie so auch nicht mehr, irgendwie, also selbst, ich habe das Gefühl, so wie so Kriegsburnout. So, ich kann nicht noch eine Sonderfolge, noch mehr berichten. Dann irgendwie hatte ich ja auch vor, einen Nahostfilm zu machen. Irgendwie geht jetzt auch nicht mehr. Es ist irgendwie so, oh. Ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist einfach nur noch Melasse.
Aber so geil, weil du bist einfach Kriegsjournalist. So ist richtig ärgerlich, dass du so einen Kriegsburnout kriegst.
Ja, so.
Liegt vielleicht auch daran, ne, dass du einfach dich wirklich ja den ganzen Tag damit beschäftigst. Also da kenne ich auch jetzt nicht so viele Leute, die eigentlich die permanent sich immer quasi auf mit verschiedenen Medien über, weißt du noch, du hast ja noch die Kontakte von vor Ort, die dir dann sofort schreiben und so weiter. Das ist natürlich nochmal so eine ganz andere, also du bist ganz anders involviert in so einen Konflikt, als es vielleicht eine Person macht, die einfach in Deutschland sitzt und Spiegel liest oder Tagesschau guckt oder sowas. Deswegen kann ich es auch verstehen, dass du da so ein bisschen burnoutig unterwegs bist.
Ja, aber liegt das nicht auch in der Natur der Sache, dass man, wenn man sich mit dieser Sache so intensiv und über so eine lange Zeit auseinandersetzt, dass es halt einfach irgendwie unterbewusst dich so sehr irgendwann angreift, dass es halt einfach auslaugt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Freundin, die arbeitet bei Better Place.
Was ist das nochmal?
Das ist eine Spendenseite, also die organisieren, so eine Non-Profit-Organisation, die sich sozusagen mit Verteilung von Spendenmitteln, also online beschäftigen. Man kann über sie sozusagen für verschiedene Zwecke spenden, sei es Naturkatastrophen, irgendwie Hilfeleistungen in Kriegsgebieten oder was auch immer. Und ich habe mit ihr geredet und so, seitdem sie dort arbeitet, seit 3 Jahren, merke ich so, wie sie immer, immer düsterer wird. So in ihrer, so, sie ist echt ein super sozialer, ein super toller, engagierter Mensch. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, so, dass das jetzt irgendwie, sie sagt auch zu mir so, ey, ich mag meinen Job und ich finde es voll wichtig, aber ich muss kündigen. Ja. Ich werde wahrscheinlich bald irgendwie, weil ich merke halt, wie es so halt stückchenweise, sukzessive immer mehr an ihr kratzt.
Ja.
Und weiß ich nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann einfach so...
Es ist auch so, man hat immer das Gefühl, man schafft es nicht genug zu machen. Also so, weißt du, weil die Mittel, die wir haben, sind ja auch total klein. Ich kann halt irgendwo anrufen, mich mit einer Person unterhalten. Und dann ist jetzt, Paul Ronsheimer ist jetzt ja auch mit so einem Kriegspodcast irgendwie auf die Bühne getreten mit einem Podcast. Der macht halt einfach auch, der hat einfach bessere Möglichkeiten als ich. Und dann sehe ich dann sofort, ja, Sonderfolge zum Iran. Und dann denke ich so, muss ich jetzt auch noch einen Podcast machen? Also so, ich selbst habe das Gefühl, dass ich gar nicht für diese so wichtige Medienvielfalt mehr sorgen möchte. Ich habe irgendwie so das Gefühl, was soll Paul machen? Oder vielleicht ist es einfach, ich werde jetzt einfach alt. Das ist dieses einfach alt werden. Also, aber es ist ja am Ende ist es auch so, ich hatte große Lust, mit euch beiden jetzt dieses Gespräch zu führen als Podcast. Und ich hatte ja natürlich dann auch große Lust, mit Steffi Henschke zu sprechen. Aber vielleicht lebe ich das, was wir ja alle auch wahrnehmen und fühlen, dass man so Nachrichten immer weniger zulassen möchte. Das, was du gesagt hast, Johanna, dass man die App ausmacht.
So Nachrichtenvermeidung mäßig.
Nachrichtenvermeidung.
Ist ja auch voll das Ding. Also ich glaube tatsächlich, niemand konsumiert so viele Nachrichten wie Journalisten überhaupt oder Journalistinnen. Also das ist ja voll, weiß ich glaube so ganz, da kann man nochmal die Hörerinnen im Podcast fragen. Also die hören natürlich diesen Podcast, aber ich glaube, das ist auch schon speziell. Also ich glaube, voll viele Leute vermeiden einfach Nachrichten den ganzen Tag, auch schon über eine längere Zeit.
Gibt es eigentlich Erhebungen dazu, dass es diesen Menschen besser geht, die Nachrichten vermeiden?
Nee, das sagen ja aber immer so Leute, ne? Leute.
Ja, eben. Das sagen die das ja immer.
Ganz viele Leute sagen immer so, ich hab einfach aufgehört, Nachrichten zu gucken und jetzt geht's mir einfach nur noch gut. Vielleicht, also kann schon sein, dass es stimmt.
Ist auch
immer
eine Floskel.
Es gibt ja auch dieses so Negative News Bias, so dass die Nachrichten immer sowieso alle nur so krass negativ, dass es immer so negativ ist und dass deswegen Leute die Nachrichten vermeiden. Ist auch so eine Theorie. Wenn die Nachrichten, du hast das ja, dieses konstruktiver Journalismus oder so.
Ich hasse es so sehr.
Aber es gibt echt viele Theorien, die sagen, dass wenn man mehr positive Nachrichten konsumieren würde, dann würde man sie auch lieber lesen. So, ja. Weißt du? Die gäbe es.
Wie würdest
ja
du denn zum Beispiel jetzt als offensichtlich neue Verfechterin des konstruktiven Journalismus, wie in der Constructive Johanna, wie würdest du denn jetzt zum Beispiel diese Nachricht Iran-Israel in Constructive Journalism verpacken?
Nee, weiß ich nicht. Aber
harte Aufgabe. So,
der dritte Weltkrieg.
Was gut am dritten Weltkrieg ist. Nee, 10 Dinge, die sie.
Zum Beispiel in der Sekunde. Weil, also ist ja schon so, mein erster Reflex oder auch euer Reflex beim drüber unterhalten war ja dann so: Scheiße, okay, jetzt geht's voll los. Jetzt ist irgendwie die USA steigt ein, NATO wird aktiviert, wir sind irgendwie auch drin. Wir sind jetzt, haben wir überlegt, jetzt sind wir in Costa Rica, gut, was bleiben wir jetzt hier? So ungefähr, weißt
ja,
du?
Ja, stimmt,
so?
Ja, bleiben wir hier, machen Gründe. So, da haben wir gleich so eine ganz komische: Wer macht mit wem neue Generationen? An Kindern.
Und genau, da wart ihr halt so, ihr habt dann so voll das Schreckensszenario gemalt und ich war dann kurz und dachte so, oh, ich kann dieses Schreckensszenario jetzt nicht hören. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, die Raketen werden alle abgeschossen und morgen setzen sich die Leute zusammen und sind so, ah, wäre schon gut, keinen Krieg zu machen und dann ist okay. Und turns out ist eigentlich, so ein bisschen so eingetreten.
Ja.
Also weißt du, es war schon, also man hat diesen auch so im Kopf schon so dieses Katastrophendenken. Und das wäre jetzt nur mein Ansatz von Constructive Journalism.
Also wäre eigentlich Constructive Journalism sozusagen, was wir aus diesem abgewendeten Dritten Weltkrieg lernen können über das gute Menschsein. Also nee, aber dass wir nicht mal die Hoffnung verlieren sollten, wenn Raketen schon fliegen.
Ja, ist ja scheiße. Ich weiß, jetzt bin jetzt aber ehrlicherweise, wir haben heute gedreht, deswegen habe ich jetzt auch nicht genau nachgeguckt, was jetzt passiert ist. Ja. Kannst du es mir sagen, Thilo?
Also heute ist Folgendes passiert, dass jetzt überall auf der ganzen Welt diese Sondersitzungsgremien sich zusammensetzen, also USA, Deutschland, England, also alle NATO-Partner beratschlagen sich jetzt innerhalb ihrer eigenen Länder und untereinander, was die Reaktion darauf ist. Interessanteste Meldung daraus war, dass der verrückte argentinische Präsident irgendwie gesagt hat, er bricht jetzt seine Reise ab irgendwie nach Europa und fliegt zurück nach Argentinien, um da ganz mit seinem Krisenstab sich zu besprechen, worauf ich mich dann so gefragt habe, so, okay, warum muss Argentinien jetzt sich dazu besprechen, was in Israel abgeht? Und dann war so mein erster gemeiner Gedanke, war wegen dieser ganzen, da leben ja nun so viele Nazis auch nicht mehr, die nach Argentinien geflohen sind. So, was gibt es da noch zu besprechen? Und mein zweiter Reflex war, keine Ahnung, ich glaube, der wollte sich einfach so wichtig spielen, dass es passiert. Und was interessant ist, dass Biden die Vollunterstützung Netanjahus erklärt hat. Also Biden hat als erstes Signal gesendet, egal was ist, ich unterstütze dich vollständig. Es ging noch nicht um eine Deeskalation. Was jetzt natürlich passiert, ist diese verbale Deeskalation. Also alle werden keinen Krieg wollen, außer... Tja, wer auch immer. Außer, ich weiß es nicht, aber der Iran hat ja selbst gesagt, hat oft getweetet. Ich finde es auch mal so krass, dass dann so eine Sachen getweetet werden.
Iran tweetet.
Ja, Iran tweetet. Ich meine, es heißt ja ein Zwitschern, ne? Der Iran zwitscherte, dass sie, für sie ist die Sache jetzt gegessen. Das ist auch so krass. So, wir haben jetzt diese Raketen abgeschossen, reicht uns jetzt auch. Danke.
Warum macht dann sowas als jetzt Iran? so eine ganz Kinderfrage kommt jetzt. Manchmal, liebe Zuhörerin, manchmal haben Thilo und ich die Kategorie Kinderfragen stellen.
Ja.
Weil ihr wisst es ja vielleicht nicht, aber Thilo ist ja der Chef in unserer Firma und ich bin Redakteurin. Und manchmal, wenn wir auf langen Reisen sind, machen wir Kinderfragen stellen. Weil, ist einfach so.
Ich glaube, also der Iran macht es aus dem gleichen Grund, warum Katzen dich ansehen, während sie eine Schüssel vom Tisch schieben.
Also, können die Zuschauer jetzt nicht, aber ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Genau, sie miau. Und dann fällt die Schüssel runter und sie ist kaputt, aber die Katze behältst du trotzdem. Mhm. Und das weiß die Katze.
Mal so ein bisschen testen, was so geht.
Ja, aber auch übertreiben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Grund, warum der Iran diese Raketen abgeschossen hat. Was ich auch total interessant fand, wie jetzt diese ganzen Proteste. Es gab dann so Aufnahmen bei Instagram von so einem Pro-Palästina-Protest in London, glaube ich, war das, wo dann auf dem Protest von Ceasefire zu Yeah, Israel wird Raketen beschossen, wir brauchen mehr Raketen, um Israel zu beschießen. Also sozusagen der Ceasefire-Protest wird zu mehr Waffenprotest. Das fand ich dann auch wie so, okay, ich meine, da seht ihr ja so ein bisschen, dass das so ein bisschen hohl ist, dieses, was ihr da gerade macht. So, was wollt ihr denn jetzt nun? Ceasefire oder Israel zerstören? Das ist ein Video auf Instagram.
Das ist so eine richtige, so eine Fake-News-Geschichte.
Nee, es ist tatsächlich wurde das auch geteilt. Das ist einfach ein Mitschnitt einer Demonstration in London, glaube ich, in England zu Pro-Palästina-Protesten. Und einer dieser großen Proteste war halt eben diese Ceasefire-Forderung. Oder ein Teil ist ja richtig, diese Ceasefire-Forderung ist ja, stimmt ja. Aber sie geht halt nicht mehr auf, wenn du merkst, dass eben die meisten Teilnehmer auf deiner Demonstration sich darüber freuen, dass Israel bombardiert wird. So, das geht ja, da stimmt ja, ist ja irgendein Logikfehler drin.
Was ich aber lustig finde mit diesen Nachrichtenvermeidungssachen, Themawechsel.
Nee, ist also okay. Wir wollen ja Nachrichten vermeiden. Ja.
Ich bring's mal wieder zum Thema zurück. Dass man da immer denkt, die Leute fangen jetzt an, Nachrichten zu vermeiden. Dabei, glaube ich, haben Leute noch nie so viele Nachrichten konsumiert. Also, dass so über Social Media und so weiter man die ganze Zeit permanent halt so Nachrichten so viel kriegt, ist ja voll das neue Phänomen. Und so, ich glaube auch, obwohl vielleicht früher Leute so Zeitungen abonniert haben und da Nachrichten geguckt haben oder so, haben die das, glaube ich, überhaupt nicht, wurden, glaube ich, ganz viele Nachrichten gar nicht gelesen, sondern keine Ahnung.
Tagesschau war dann, glaube ich, so der ja, was genau. Das war der Konsens. Das war so die Nachricht, die du am Tag noch geschafft hast, war Tagesschau gucken. Weil ich glaube zum Beispiel die Zeit, das Zeitabo, der Dämon des Zeitabos, dass nämlich dieser ungelesene riesige Stapel Zeit
ja.
im Hausflur liegt, den gab es 1970 schon und den gibt es auch 2024. Also so deswegen.
Ich glaube, das Gros der Leute kriegt ihre Nachrichten immer noch über die Startseite von E-Mail-Postfach.
Webseiten, oder? So web.de.
Web.de und gmx.de ist ja, glaube ich, die gleiche. Das
ja.
ist, die gleichen Nachrichten.
Das stimmt eigentlich.
So, und dann schafft man es gerade noch kurz, bevor man sein Passwort eingibt, noch irgendwie kurz zwei oder drei Headlines zu lesen.
Iran hat, konnte ich nicht lesen, was, hat schon eingeloggt sich. Passwort hat er sich gemerkt.
Ja, an sich ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so das Ding.
Warum sind Nachrichten eigentlich wichtig? Wäre die Welt eine bessere Welt, in der wir keine Nachrichten hätten?
Also ich glaube, Leute, die gut informiert sind, haben generell einen Vorteil im Leben. Also so, weißt du, es ist gut, wenn du informiert bist, weil dann kannst du informierte Entscheidungen treffen. Aber da, das ist jetzt nicht unbedingt Nachrichten, also es müssen gar nicht Nachrichten sein aus der ganzen Welt, aber irgendwie die dich betreffen. Ansonsten, wir sind Journalisten, wir sollten jetzt schon ein paar Gründe einfallen. Robert, sag du doch was.
Als Journalist.
Ich hole mal meinen Kaffee. Du redest und ich hole meinen Kaffee.
Ja, also ich glaube, informiert zu sein macht durchaus, es ist leichter, fundierte Entscheidungen zu treffen. Jetzt, also klar, jetzt irgendwie Konfliktsituationen, die jetzt momentan auch zu schweren weltpolitischen Eskalationen führen können. Ich kann es nicht vermeiden, dann auch immer irgendwie auch darüber nachzudenken, wie ist das denn im Zweiten Weltkrieg gewesen oder so. Und tatsächlich ist es ja so mit meiner Familiengeschichte als in Deutschland lebender Jude. Es ist ja schon so, dass ich auch immer darüber nachgedacht habe, wer hat es denn geschafft, irgendwie noch abzuhauen, bevor Hitler da irgendwie seine Nummer abgezogen hat. Und das waren dann die, glaube ich, sehr, sehr gut informiert waren. Die natürlich auch die Möglichkeiten hatten, auch irgendwie in die USA auszuwandern oder nach Australien oder was auch immer. Und die dann halt informiert waren, waren dann auch diejenigen, die es auf jeden Fall noch in den 30er Jahren unbeschadet überstanden haben.
Weil letztendlich das ist ein ganz tolles Beispiel, wozu Nachrichten sind und dass sie wichtig sind. Also zum Beispiel, wenn sich Menschen in Israel nicht darüber informiert hätten, auf Nachrichtenseiten, dass da jetzt Raketen kommen, dann wunderst du dich ja schon sehr, wenn du da in der Dizengoff sitzt und irgendwie Armbrot isst und plötzlich gehen die Sirenen an. Und alle um dich rum wissen eigentlich, was es ist, aber du weißt es nicht.
Ja, du kriegst das alles, du kriegst ja die Ticker per auf dem Handy.
Stimmt. Ja, du kannst gar nicht. In Israel funktioniert die Nachrichtensperre nicht, weil die Raketenwarn-App ist ja auch eine Nachricht. Also eigentlich das gleiche wie die Push-Meldung bei Spiegel TV.
Ja.
Bei Spiegel.
Und ich meine, Nachrichten auch nicht schlecht dafür, dass man sich auf eine geteilte Realität einigen kann, so ein bisschen, ne? Wenn man davon ausgeht, dass Nachrichten von Journalistinnen gemacht werden, die bestimmten Standards folgen, dass man dann halt weiß, okay, das ist jetzt zumindest angenommen die Wahrheit. Und darauf kann man sich dann irgendwie einigen und sagen, gut, wir leben alle in einer Welt und wissen darum, was passiert und können uns dann einigen und verstehen und irgendwie aufeinander zugehen.
Johanna, du als meine Kollegin, Robert, du als Journalist und Kameramann und auch natürlich Kollege, was mache ich denn jetzt mit dieser Unlust, den Podcast weiterzumachen? Wie besiege ich die? Also ich habe jetzt gerade, stelle ich gerade wieder fest, dieses, wir unterhalten uns über ein Thema, was relevant ist, finde ich total schön.
Mhm.
Aber was
wollen denn die Zuschauer, Zuhörerinnen?
Buchtipps und Gespräche unterwegs.
Das kann ich mega nachvollziehen, weil es einfach so
Kochrezepte,
Buchtipps und Gespräche unterwegs. Das Gemeine ist, dass ich ja die Zahlen sehe und immer wenn ich das mache, also Gespräche unterwegs, gehen halt die Zahlen massiv runter. Und das ist das Krasse. Früher war der Podcast, da waren mir die Zahlen einfach egal. Die Hörerschaft, also wie viele Hörer wir haben, war mir einfach egal. Mhm. Aber wir haben jetzt so einen Punkt erreicht, wo es mir nicht mehr egal ist. Wo ich irgendwie persönlich getroffen bin, dass wir keine Werbung verkaufen. Dass irgendwie das erste Mal in 4 Jahren der Podcast eben kein Geld erwirtschaftet. Dass es mich so nervt. Und das alles kommt zusammen in dieser Unlust, das weiterzumachen. So. Aber dann kommt auch dann dazu, ich habe ja auch eine Verantwortung gegenüber den Hörerinnen und Hörern. Und dann kommt hinzu, habe ich eine Verantwortung gegenüber den Hörerinnen und Hörern? So, wer bin ich denn? Ich bin doch nicht der Vater von diesen x-tausend Menschen, die diesen Podcast hören. Also das sind so ganz komische Fragen, die ich mir plötzlich stelle, die ich mir früher nie gestellt habe beim Podcast machen.
Also du hast eigentlich angefangen als Leidenschaft und weil du es irgendwie ein cooles Medium fandest und jetzt ist es so eine... Irgendwie so eine Pflicht und Verantwortung und gleichzeitig nimmst du es auch wichtiger, als es vielleicht früher war.
Ja, viel wichtiger. Also früher habe ich es gar nicht wichtig genommen, aber besonders der 7. Oktober hat eigentlich das deutlich gemacht, weil einfach dieser 7. Oktober-Folge haben halt einfach 100.000 Leute gehört. Und es war so die erste nachrichtliche Einordnung, die sie bekommen haben zu diesem emotionalen nachrichtlichen Einordnung, weil es waren keine Experten, mit denen ich gesprochen habe. Und das hat mir irgendwie gezeigt, und wirklich das Feedback war so groß. Also zum Beispiel die jüdische Gemeinde in Berlin war irgendwie so froh, so eine Stimme aus Israel zu hören, wie sie sich fühlen und haben das gefeedbackt. Nicht-Juden aus Deutschland haben gesagt, ach so fühlt sich das an, wenn man irgendwie noch nie aufgehört hat, verfolgt zu sein. Irgendwie, das waren einfach so, solche Reaktionen habe ich bekommen und das war dann irgendwie so toll. Mhm. Aber das hat irgendwie den Druck, der 7. Oktober hat, was die journalistische Perspektive dieses Podcasts betrifft, so enorm erhöht.
Mhm. Ja, irgendwie, ich merke das auch, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass du dich auch so ein bisschen mehr über den Podcast journalistisch identifizierst. Also weißt du so, dass ich merke richtig im Büro auch, dass es sich so gewandelt hat, wie wichtig dir das ist und mit was für einer Ernsthaftigkeit du das auch durchsetzt. So, weißt du, also dir ist schon super wichtig, dass jede Folge eine richtig gute Folge ist eigentlich.
Ja.
Und das ist natürlich krass in einem Podcast, in dem vielleicht manchmal, also jetzt eine Zeit lang auch mal 2 Folgen die Woche rauskommen.
Ja.
So stell dir mal vor, du musst zwei richtig, richtig gute Folgen die Woche machen, die am besten besser ist als die von der Woche vorher. So kein Wunder, dass man da ins Burnout kommt.
Ich glaube, ich werde auf jeden Fall erstmal nur noch eine Folge pro Woche machen. Das ist der Schritt 1.
Mhm.
Und ich glaube, ich werde auch mal wieder eine heitere Folge einbauen. Das ist der Schritt 2.
Mhm. Diese wird's nicht.
Diese wird's nicht, aber sie ist. Ich spreche
ja
gleich nochmal mit jemandem, aber diese ist es auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall. Also, ich habe auch das Gefühl gehabt, lustig, vielleicht mag ich doch Constructive Journalism, weil ich hatte auch das Gefühl, dass die Folgen zum Teil immer weniger menschlich wurden. Das, was der Podcast ja mal war, war ja so eine ganz menschliche Ansicht oder einen ganz menschlichen Blick auf Nachrichten und Journalismus und Ereignisse. Und sie wurden immer so, weißt du, so, irgendwann habe ich eben mit Christoph Reuter, dem Nahostexperten des Spiegels, irgendwie so Nahostexpertengespräche geführt. Wie bei Tagesthemen, wenn Katharina Willinger mit Jens Riewer darüber spricht, was gerade in Israel los ist. Also so wurde das. Also eigentlich habe ich diesen Journalismus, den ich ja schon kenne, nochmal neu wiederholt. Und ich glaube, das ist auch das, was mich dann so ein bisschen erschöpft hat.
Mhm. Ist ja auch krass, weil die Leute, die du gerade nennst, das ist ja die machen ja viel auch, also weißt du, das ist so, die werden dafür komplett bezahlt für diese Sachen. Das ist so voll der Ding, das ist jetzt nicht so deren Side-Project, so, was man irgendwie macht. Weißt du, Situation hier, wir sind irgendwie gerade auf dem Weg, wir fahren so durch den Dschungel, dann kommt so eine Nachricht, dann überlegst du, ob du mit 12 Stunden Zeitverschiebung nach Israel oder 9 Stunden, wie auch immer, nach Israel diesen Podcast machst, so, dann stellst du die Frage, wann, soll ich um 3 Uhr nachts aufstehen? Also weißt du, das sind ja, die Voraussetzungen sind auch burnoutig irgendwie.
Robert, wenn du mit mir einen in der Woche erscheinenden Podcast machen würdest, Robert und Thilo heißt er, ja? Was würden wir besprechen?
Wow.
Leute, Bitcoin.
Wir machen einen Bitcoin-Pod. Also, richtig,
ja, da können wir einen wöchentlichen.
Ja, oh ja, ich glaube, das braucht der Deutsche Podcast-Park.
Ja, das
Robert, kannst du einmal mit so einer schönen Stimme sagen, wie du die Leute reich machen wirst, wenn sie unseren Podcast hören?
Also. Vielleicht wisst ihr es noch gar nicht. Aber noch nächstes Jahr könnt ihr auf einer Yacht im Mittelmeer schwimmen. Champagner in der rechten und ein kleines Schnittchenbuffet. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Zugang zu einer Kryptobörse und das Abonnement für Robert und Thilos Bitcoin-Podcast.
Robert und Thilo, die Bitcoin-Brüder.
Das gibt's schon.
Ja?
Das, wirklich?
Also, das, bestimmt, oder nicht?
Bitcoin, Robert und Thilo, die Bitcoin-Brüder?
Nein, aber Manu und Frank,
die Bitcoin-Brüder. Manu und Frank, die Bitcoin-Brüder, das kann ich mir gut vorstellen. Dann, die Bullrun-Brüder. Das ist bescheuert. Ja, aber heute, ich glaube, da würde der Burnout, glaube ich, nach so 3 Folgen schon kommen. Ich glaube, wir beide könnten nach 3 Folgen, hätten wir keinen Bock mehr darüber zu sprechen.
Nee, bestimmt
so
nicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht sollten wir so als Randnotiz, Johanna hatte sich verbeten, dass wir auf der Reise über Bitcoin sprechen, weil Robert und ich manchmal gerne über Bitcoin sprechen. Und hat Johanna gesagt, sie möchte es nicht.
Und liebe Leute, das kann ich wirklich allen ans Herz legen.
Nicht darüber sprechen.
Wenn ihr in einer Situation seid, in der Leute ständig über Bitcoin sprechen, sagt einfach, dass ihr es nicht wollt. In der Regel gibt es Verständnis. Und wenn sie dann nochmal anfangen, darüber zu reden...
Aber Johanna, willst du nicht reich sein? Johanna, du musst dich den Fiat-Währungen gegenstellen.
Boah, Fiat-Währungen, krieg ich schon so ein. Nein, sagt einfach, dass ihr es nicht wollt. Und dann ist es auch geschehen. Und wenn sie es dann nochmal machen, dann sagt es einfach nochmal lauter. Und dann bitte.
Okay, der Podcast, den wir beide machen, ist Erziehung. 101 mit Johanna und Thilo.
Der Podcast, den wir machen, immer so, nee, Thilo, da will ich jetzt gerade nicht drüber reden. Da will ich auch nicht gerade drüber reden. Und die Nachrichten will ich mir auch gerade nicht angucken.
Dann lasst uns doch mal das, warum die Leute ursprünglich diesen Podcast gehört haben, als er noch Uncovered Podcast hieß, auch erfüllen. Costa Rica. Wie sehr liebt ihr es?
Weil ist ja immer das Ding, wir fahren ja immer in so ein Land und die Storys sind irgendwie auch so ein bisschen emotional aufwühlend. Das heißt, irgendwie, ich kann es jetzt nicht so ganz genießen.
Genießen, wie ich sagen würde.
Aber, also, wer noch nicht in Costa Rica war, fahrt nach Costa Rica. Meine Güte, wir haben jetzt hier ein Papagei, roter Papagei, fliegt durch den Garten, immer wenn ich nach draußen gucke. Wie kann das sein? Weißt du, der ist da angestellt dafür, dass er da durch die Gegend fliegt.
Der ist auf so einem Faden aufgezogen, der ist tot. Ja, und der wird einfach so hin und her gezogen. Und unten sind so 2 Costa Ricaner. Oh, jetzt geht die schon wieder auf den Balkon. Und dann ziehen sie den Papagei wieder auf die andere Seite. Und du wunderst dich auch gar nicht, weil der immer rückwärts dann auch fliegt.
Ich merke das gar nicht, ich bin so high, einfach nur vom Papagei. Aber ohne Scheiß ist ja das Land Pura Vida, die glücklichsten Menschen der Welt. Angeblich hat Robert recherchiert auf einer
Internetseite. Laut irgendeinem Index. Es gibt ja mehrere Indizes zu dem Thema. Aber auf einem dieser, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt.
Glücksindex im Zweifel.
Das ist nicht der Glücksindex. Da ist, glaube ich, Bhutan immer noch an erster Stelle. Ja. Aber irgendein Index besagt, dass hier definitiv die glücklichsten Menschen der Welt wohnen. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr wohlhabendes, sehr aufgeräumtes, sauberes Land, habe ich das Gefühl. Im Vergleich zu anderen mittelamerikanischen Ländern ist hier zum Beispiel auch...
Du kannst das Trinkwasser trinken.
Hast ja,
du
ich habe da auch aus dubiosen Internetquellen...
Ja, was war das nochmal? Wie hieß nochmal die Seite, wo stand?
Designreisen.de.
Sorry, Sie können Leute, das Trinkwasser also trinken. Ist Robert Sie dürfen auch vom Boden essen.
Deswegen sind wir die Journalisten und nicht Robert, weil... so eine Quelle benutzt.
Nee, aber ich finde, Costa Rica ist tatsächlich wirklich ein sehr schönes Land. Irgendwie alles ist total schnell erreichbar. Du hast irgendwie beide Meere, glaube ich sogar. Karibik und Pazifik kannst du irgendwie bereisen und erleben. Wir sind gerade auf der Pazifikseite und ich meine, es ist wirklich krass. Wir sind in einem Haus und wir blicken gerade mit einer, ich würde sagen, Sichtweite, also von bestimmt 50, 60, 100 Kilometern ins Land rein. Und können nur wie einen Strand entlang blicken, einen schwarzen Strand, der irgendwie vom Pazifik geküsst wird. Wir sehen so kleine Rauchfahnen aus Palmölplantagen, die natürlich grausam sind, aber trotzdem von hier weit weg sieht es idyllisch aus. Alles ist idyllisch von weit weg. Im Übrigen als Rätsel, als Tipp fürs Leben.
Kalenderspruch.
Als Kalenderspruch. Mischkes Kalendersprüche.
Man muss nur weit genug fliehen von seinen Problemen.
Ja, dann wird aus jedem Problem ein Vorteil. Und es ist einfach irgendwie toll. Wir sitzen hier und können das sehen und erleben.
Und wir treffen super viele Deutsche, die hier ausgewandert sind. Und
die alle eine Sache gemein haben. Nämlich was, liebe Johanna?
Ungeimpft, oder was meintest
ja,
du?
Ja, genau.
Oder hätte ich das nicht sagen sollen?
Das kannst du sagen.
Ungeimpft, alle sind ungeimpft. Also hier ist auf jeden Fall die, einige Leute sind nach scheinbar zur Corona-Pandemie irgendwann währenddessen hierher gekommen.
Was für ein verhaltenes Lachen gesorgt hat, als ich nämlich der einen Person das sagte, es gibt ja in Deutschland diese Regel, wer Geld hat, wandert nach Costa Rica aus, wer kein Geld hat, nach Paraguay. Das waren ja diese zwei Auswanderungsorte für Mittel- und Südamerika. Und wer richtig eine arme Wurst ist, eine arme ungeimpft Wurst, ist dann so nach Bulgarien gezogen.
Hm. Ja, aber ich sag's, also hier, ich fühl's jetzt nicht ungeimpft nicht, aber dass man hier jetzt so, ich würde hier auch auswandern. Ich würde hier zumindest, also 3 Monate würde ich jetzt schön im Jahr.
Es ist aber auch sehr heiß, ne?
Es ist sehr heiß.
Gerade haben wir, glaube ich, Vorhersagen für morgen oder so, 38 Grad, dann noch mit dieser schwülen tropischen Luft. Das ist schon ganz schön ordentlich.
Ja, noch ein paar Facts über das Wetter.
Ich würde sagen, wir können langsam aus dem Gespräch wieder aussteigen. Ich rede ja gleich nochmal mit Steffi Henschke, die als Korrespondent für die Zeit in Israel arbeitet. Gibt es Fragen, die ich dieser tollen Kollegin stellen soll? Brennt ihr euch was auch unter euren journalistischen Nägeln?
Also ich dachte gerade, du fragst die Zuschauerin.
Nee, euch.
Achso.
Mich würde brennend interessieren, wie sie einen potenziellen Gegeneingriff einschätzt, weil davon auch sehr viel abhängt. Das genau, wie sehr wird es eine verbale Rüge sein oder werden Militäroperationen jetzt
frage ich auf jeden Fall, weil es mich auch, das ist, glaube ich, die Frage, die mich am allermeisten interessiert. Das ist
die wichtigste Frage momentan. Ja. Genau.
Weil ich glaube, wenn es eine militärische Intervention gibt, im Verbund mit den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel, dann haben wir es. Dann ist es.
Das ist das Problem.
Dann ist der Dritte Weltkrieg da.
Vielleicht ist ja aber auch die Stimmung, kannst du ja auch nochmal fragen, ist die Stimmung vielleicht eher so, dass man sagt, okay, wir halten uns zurück, wir wollen das nicht? So mäßig.
Man hat bei Netanyahu, na gut, das soll sie uns erklären.
Ja, eben.
Gut. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mit mir dieses kurze, halbstündige Gespräch geführt habt zum Thema Costa Rica.
Bitcoin.
Einfach
pura vida.
Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt doch mal, wollt ihr wieder mehr dieser Art Folgen hören? Bitte schreibt es auf unsere Instagram-Seite. Alles muss raus. _Podcast.
Liebe Grüße an Sarah, die macht.
Man wird einfach, egal wie professionell man als Journalist ist, wenn man da so eine Aufnahme hat, man wird einfach zu so einem 8-Jährigen, die in der Einkaufsstraße vom lokalen Radiosender angesprochen wird. Kann ich noch? Liebe Grüße, meine Mutti, liebe Grüße. Es bleibt. Robert, möchtest du auch noch jemanden grüßen?
Ich grüße die Familie daheim.
Gut, dann ich grüße Berti. Habt ihr das gehört?
Das war der Papagei.
Hoffentlich habt ihr das gehört. Hier ist gerade so ein roter Papagei übers Haus geflogen. Das könnte in Roberts Mikro, könnte man das hören. So, jetzt reicht's aber auch. Ich habe gestern hier in Costa Rica mit meinen beiden Kollegen Robert und Johanna über den Iran gesprochen und über unsere Rolle als Journalisten und diese Ermüdung, die langsam einsetzt in diesen Kriegen, Kämpfen, Konflikten überall auf der Welt. Und wir müssen immer berichten und immer alles darüber wissen. Und ich musste in diesem Gespräch natürlich auch an dich denken und habe auch gesagt, wir reden gleich miteinander, beziehungsweise später miteinander. Und dachte mir so, war das für dich der Moment, als du gehört hast, die Raketen starten und jetzt geht's wieder los? Ich berichte jetzt wieder mehr, ich werde wieder mehr gebraucht? Oder war das so, ich schütze mein eigenes Leben? Was war dein erster Reflex?
Mein allererster Reflex war, okay, es geht jetzt wirklich los. Also wir haben uns ja seit Wochen darauf vorbereitet oder eingestellt. Also wirklich jetzt seit einer Woche ganz konkret. Und ich war vorbereitet. Ich habe seit einer Weile einen Hund. Und dann war zum Thema Stichwort mein Leben schützen. Um mein Leben schützen zu können, muss dieses Tier parieren. Und dann war halt klar, wir ziehen jetzt um in eine Wohnung von einer Freundin, die einen Schutzraum hat. Und das haben wir halt vergangenes Wochenende schon mal geübt. Da war ich mit dem Hund dann schon mal da, damit er weiß, wie er die Treppen steigt, dass er sich da wohlfühlt. Und genau, und nachdem dann klar war, okay, das geht jetzt wirklich los, der Rucksack war gepackt, dann habe ich den Rucksack aufgesetzt, den Hund genommen und bin umgezogen.
Irgendwie finde ich es süß, ja? Dass es die Geschichte ist, die du mir erzählst. Der Hund kann gut umziehen in die andere Wohnung.
Ja, genau. Das war so das, was ich gebraucht habe, um in Ruhe funktionieren zu können. Dass da klar ist, dass das geht in Ordnung.
Wie hast du Tel Aviv wahrgenommen? Weil Tel Aviv ist ja eigentlich immer super entspannt, wenn irgendwie der Alarm geht los. Ja, okay, dann stelle ich den Stuhl näher an die Wand ran, während ich was esse. Wie war Tel Aviv in der Situation, nach diesem Alarm, nachdem man gehört hat, okay, das erste Mal in der Geschichte greift Iran an?
Es war eine Mischung aus, naja, wir kennen das ja, Angriffe, wir kennen auch unbekannte Szenarien. Weil viele haben sich erinnert gefühlt an die Zeit des Golfkriegs, als Saddam Hussein aus dem Irak Israel angreifen wollte. Und dann die Kinder von damals sind jetzt erwachsen, aber die sind eben damals mit Gasmasken in die Kindergärten und in die Schulen gegangen. Und so war das ein bisschen. Es war so klar, irgendwie soll hier was ganz, ganz Schlimmes kommen, aber vielleicht kommt es ja auch nicht. Damals ist es ja nicht passiert. Also der Irak hat ja Israel nie angegriffen. Und gleichzeitig war dann aber schon so, als dann klar war, diese Raketen sind jetzt losgeschossen worden. Panik ist das falsche Wort, aber das GPS wurde sofort zerstört oder ausgestellt. Man konnte auf einmal kein Taxi mehr rufen, man konnte keinen Mietwagen mehr rufen. Ich habe aber gesehen, dass viele Leute wirklich in die Autos gestiegen sind und ich weiß nicht wohin, aber weggefahren sind. Und auf der Straße habe ich Menschen getroffen, die mich gefragt haben, wo ist der nächste Schutzbunker? Und als wir dann aber, als der Hund und ich dann in der Wohnung meiner Freundin angekommen waren, dann haben wir trotzdem Gespräche gehört aus den anderen Wohnungen, Musik, viel Gelächter und wir haben halt auch sehr viel Wein getrunken an dem Abend.
Es ist doch eigentlich total krass, wie traumatisiert eine Gesellschaft sein muss, dass dieser Alarm zu so einer Reaktion führt, dass man Wein trinkt und man hört die Nachbarn und es wird Musik gehört und dass es einfach das Leben weitergeht. Man muss sich einfach mal in Kiew vorstellen, als der erste Luftalarm kam. Ich glaube nicht, dass die Leute dann gesagt haben, okay, machen wir halt einfach so halb nur mit unserem normalen, regulären weiter. Also es ist ja eigentlich nur ein Indiz dafür, wie posttraumatisch diese Gesellschaft in Israel belastet ist.
Auf jeden Fall. Also auch, das habe ich auch bei mir selber dann schon gemerkt. Also zum einen, wir hatten ja kein Alarmkilo. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ne? Es war ja so, das ist jetzt mal ein ganz anderes Playbook. Wir wissen, wann diese Raketen losgeschossen werden. Das dauert aber mehrere Stunden, bis die ankommen. Und wenn die ankommen, dann geht der Alarm ja nicht direkt in Tel Aviv los, sondern dann geht der halt irgendwie im Norden oder im Süden los und man kann quasi beobachten, wie nahe sie tatsächlich kommen würden. Das heißt, man hat dann so ein bisschen in Phasen geplant. Man hat gewusst, okay, jetzt kann man erstmal abwarten, das dauert mindestens 2 Stunden und dann kannst du nichts machen. Dann kannst du nur sagen, okay, die Tasche ist gepackt, wir wissen, wo wir hingehen. Was sollen wir denn sonst noch machen? Sollen wir jetzt hier traurig irgendwie an die Wand starren? Ich meinte dann auch so, was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend? Und dann haben wir halt, wie gesagt, Wein getrunken und irgendwann haben wir dann den Wein durch Kaffee ersetzt, weil wir natürlich wach bleiben wollten. Also das ist, glaube ich, dann auch nochmal so eine unerwartete Erfahrung gewesen. Man denkt, okay, wenn nichts passiert, wird man ja dann doch müde. Also irgendwas muss dann auch passieren. So.
Ich habe in dem Gespräch mit den Kollegen fälschlicherweise gesagt, dass Biden Netanyahu aufs unterstützen wird, komme was wolle. Heute habe ich, oder gestern Abend habe ich noch in den Nachrichten gelesen, das ist nicht richtig. Biden unterstützt nicht jeden Wunsch von Netanyahu. Habe ich das richtig gelesen oder sehe ich da was falsch?
Nö, Biden, zwar, ich finde das strategisch unfassbar klug, was die USA da gemacht haben. Sie haben wirklich gesagt, wir stehen an der Seite, falls der Iran angreift. Sie haben, das hat das Wall Street Journal vorhin berichtet, offensichtlich auch die Golfstaaten und Saudi-Arabien unter Druck gesetzt, dass die beiden ihre Geheimdienstinformationen über den Iran mit den USA teilen. Sie haben den Iran selber unter Druck gesetzt, so viele Informationen vorab zu bekommen, was Teheran da plant. Und haben das genutzt und haben ja wirklich diesen Verteidigungsschirm da aufbauen können, um Israel herum. Und sagen jetzt bestimmen wir mit, wie es hier weitergeht. Und wenn sich Netanyahu daran nicht hält, dann ist das die rote Linie.
Also ich meine, Israel ist ja wirklich auch gespalten, was Netanyahu betrifft. Die Demonstrationen finden ja wieder statt oder größer und sie werden wieder größer. Wie geht die israelische Bevölkerung damit um, dass erst von außen jemand Druck ausüben muss, wie die USA, dass Netanyahu spurt und nicht, dass der auf sein eigenes Volk hört?
Ich glaube, das war den Israelis ja, denjenigen, die protestieren und die dagegen sind, schon lange klar. Diejenigen, die Netanyahu noch unterstützen, die haben da einfach einen total blinden Fleck. Die denken jetzt halt, ja, das war ja super, dass die USA das gemacht haben, aber das war auch selbstverständlich, das musste auch so sein. Und insgesamt ist, glaube ich, jetzt immer noch so 2 Tage danach so ein bisschen so das Grundgefühl, was ist da eigentlich passiert?
Ja, das finde ich total krass. Ich finde, das habe ich auch, das habe ich hier in Costa Rica. Ich bin wirklich sehr weit von Israel entfernt. Ich so, hä? Das ist irgendwie so... Wir haben schon darüber gesprochen, Weltkrieg 3 beginnt jetzt. Und jetzt ist es irgendwie so, als hätte jemand genießt, so als wäre gar nichts passiert. Und das ist so, meine Seele hat große Schwierigkeiten zu verarbeiten, was dort passiert ist. Und aber auch meine journalistische Betrachtungsweise hat ganz große Schwierigkeiten zu verstehen, was da passiert ist. Insbesondere, weil ja der Iran dann auch auf Twitter geschrieben hat, irgendwie so, ja, für uns ist die Sache gegessen. So. Wie bizarr kann etwas sein?
Ich glaube, man hat wirklich gesehen, was eine koordinierte Verteidigungspolitik leisten kann und was wir als demokratische Staaten leisten können mit technisch hochentwickelter Luftverteidigung und Abwehr gegen autoritäre Regime, die am Ende eben nicht technisch so aufgestellt sind, die sich eben gegen so einen Angriff selber gar nicht so verteidigen könnten zum Beispiel. Also die nur so losschießen können, aber eigentlich eine kluge Defensivstrategie ja ausreicht, um erstmal das angegriffene Land zu verteidigen, Stichwort Ukraine. Also das war dann so mein Gedanke, weil ich dann dachte, so, es kann halt auch wirklich funktionieren, wenn es so gewollt ist und wenn es so durchdacht ist und wenn man dafür das Geld in die Hand nimmt und ausgibt.
Geht jetzt das Leben in Israel ganz normal weiter, oder also ganz normal, wie es weitergehen kann seit dem 7. Oktober? Oder würdest du sagen, dass da jetzt so eine andere, wie sagt man, Hab-Acht-Stellung stattfindet? Also dass dann doch jetzt so, mal sehen, was, also vielleicht blufft Iran ja auch nur.
Im Moment ist erstmal so das Gefühl, dass zum ersten Mal seit dem 7. Oktober wieder was Gutes ist, das falsche Wort. Aber es war der erste strategische Erfolg der israelischen Armee seit dem 7. Oktober. Mit dem 7. Oktober sind die Israelis, glaube ich, und auch also als Militärgesellschaft massiv verunsichert worden. Sie hatten zum ersten Mal das Gefühl, schwach zu sein und sich nicht von ihrer Armee irgendwie geschützt fühlen zu können. Das ist wieder hergestellt. Also es ist zumindest ein bisschen wieder in die andere Richtung geschoben worden. Also da sind dann gestern auch viele Bilder viral gegangen von einer iranischen Rakete, die da im Toten Meer liegt. So sehr symbolisch, dass die halt in das Tote Meer fällt. Und einfach nichts bewirken konnte. Und das da, glaube ich, ist wieder so ein bisschen, okay, gut, wir können doch uns schützen. So ein Gefühl da und gleichzeitig auch vor allen Dingen, glaube ich, es ist nichts Schlimmes passiert. Das ist erstmal eine kurze Erleichterung, die jetzt, glaube ich, alle genießen, bis sie sich darauf einstellen, wieder in die Realität sozusagen zurückkommen, in diese Post 7. Oktober-Realität und aber auch in die Realität, was kommt denn jetzt als nächstes?
Wir sagen immer, alles ist nichts Schlimmes passiert und zum Glück ist es nur so ausgegangen. Aber was ist eigentlich, also ich habe gelesen von einem 10-jährigen Beduinenjungen, der gestorben ist. Gibt es noch mehr Opfer oder gibt es nur diesen Jungen?
Ich glaube, das war so ein bisschen unklar, was für eine Nachricht das ist. Soweit ich weiß, ist ein 7 Jahre altes Mädchen verletzt worden, ein beduinisches Mädchen ist schwer verletzt worden. Der Junge, ich glaube, das war, wurde falsch kommuniziert, dass sozusagen es gab eine Meldung über ein getötetes oder schwer verletztes Kind, ein beduinisches Kind, und ich glaube, das war am Ende dieses Mädchen. Das ist die einzige schwere Verletzung. Es gab, glaube ich, insgesamt 12 leicht Verletzte im Süden in der Negev und darunter, glaube ich, 3 Patientinnen bzw. Patienten, die wegen einer Angstattacke eingeliefert wurden. Also nichts sozusagen.
Ich merke, wie krass und unnormal normal diese Situation eigentlich ist daran, dass es mir schwerfällt, mit dir jetzt ein längeres Gespräch darüber zu führen. Ich habe das Gefühl, wir beide haben schon eigentlich alles geklärt. Was ja eigentlich total irre ist, wenn du bedenkst, was für ein Ereignis das war. Also ich meine, das ist sozusagen so die Leute haben gepostet im Internet irgendwie, das ist ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingeht. Und jetzt ist es irgendwie ein Tag, den wir wahrscheinlich in 2 Wochen vergessen haben.
Du meinst, das ist am Sonntag, das Ereignis?
Ja, genau. Also es gibt so, wüsste gar nicht mehr, was ich dich fragen soll. Ich habe das Gefühl, es ist alles schon geklärt. Dabei dachte ich eigentlich, dass da mehr ist, aber da ist irgendwie nicht mehr. Das ist eigentlich total faszinierend.
Ich glaube schon, dass da mehr ist. Das ist eigentlich das Interessante, dass es halt, man muss versuchen, diese Brücke hinzubekommen zwischen es ist nichts Schlimmes passiert, aber was heißt das eigentlich, dass da nichts passiert ist? Also wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns halt trotzdem an einem Zeitpunkt in der Geschichte, an dem offensichtlich der Iran gedacht hat, er kann jetzt ja mal Israel direkt angreifen mit einer Strategie, die offensichtlich sich von Russland abgeguckt wurde, mit Waffen, die Russland nutzt, um die Ukraine anzugreifen. Und dort klappt es halt und hier hat es halt nicht geklappt. Aber das ändert nichts daran, dass wir jetzt 2 autoritäre Regime haben, die ganz offensichtlich mit derselben Strategie westliche Länder angreifen.
Ich habe das als irgendwie ganz, auf eine ganz seltsame Art herzerwärmend empfunden, als ich gelesen habe, dass Ägypten mithilft.
Ja, und Jordanien. Also ich meine, beide sind,
und Jordanien, ja.
Beide sind schon länger, ne? Es gibt Friedensverträge mit beiden und es gibt auch eine Kooperation, glaube ich, zwischen den USA und Jordanien, wo sich Jordanien dazu bereit erklärt hat, zu helfen. Aber dass das tatsächlich funktioniert und dass es halt nicht ist wie im Yom Kippur-Krieg oder wie vor Jahrzehnten, dass Israel da alleine dasteht, das war extrem herzerwärmend. Und das war so ein Gefühl von, okay, das kann gut gehen. Also das kann im Sinne von, das Schlimmste kann hier abgewandt werden, weil Israel eben nicht alleine steht im Nahen Osten.
Ich weiß nicht, ob es ein bizarrer Gedanke ist, aber kann es sein, dass diese Nacht, dieser Angriff des Irans den Nahen Osten eher stabilisiert hat, als mehr destabilisiert hat?
Ja, das hängt natürlich jetzt davon ab, wie Israel reagiert. Also ich glaube, es ist wirklich jetzt so ein Nadelöhr-Moment geschaffen worden. Ich nutze diesen Nadelöhr-Vergleich immer, wenn er eigentlich nicht wirklich passt. Aber jetzt ist es halt wirklich spitz auf Knopf. Wenn jetzt muss Israel quasi entscheiden, dass es klug vorgeht und diesen Moment des strategischen Erfolgs und der Stabilisierung halt nutzt. Also den strategischen Erfolg nutzt, um tatsächlich sich im Nahen Osten nachhaltig zu stabilisieren.
Der Iran hat ja mit einer deutlichen Regelmäßigkeit eigentlich Botschaften Israels weltweit mit Attentaten bedroht, besprengt, Menschen getötet. Und Israel hat eigentlich immer relativ zurückhaltend, militärisch zumindest, nicht geheimdienstlich, reagiert. Könnte es sein, dass die klügste Entscheidung auch von Netanyahu ist, zu sagen, wir reagieren nicht? Und ist es nicht eigentlich die größte Beleidigung des Irans, wenn Israel sozusagen sich schulterzuckend wegdreht?
Ja, ich glaube, das könnte man so machen, wenn sich zwei Leute streiten und der Klügere gibt nach. Aber ich glaube schon, dass es nicht so sein kann, dass halt das Territorium so angegriffen werden kann und dann passiert nichts. Die Frage ist halt wirklich, wie reagiert man angemessen auf diese Art von Angriff, ohne die Lage zu verschlimmern? Ich finde, das sind alles gerade so militärtheoretische oder vielleicht auch politikwissenschaftlich sicherheitspolitische Überlegungen, die so ein bisschen, die man herausarbeiten muss, aber die eigentlich ganz spannend sind. Und gleichzeitig ist es ja aber so, dass, ja, also zum Beispiel auch der Iraner argumentiert, er habe ja nur reagiert auf ja, den Angriff auf die sogenannte iranische Botschaft. Wenn man aber guckt, wer da getötet wurde, eben die Brückenköpfe zwischen den Proxys Hisbollah, Hamas und eben Teheran, dann war das eben eine gezielte Tötung Israels, die diesmal ein bisschen stärker ausfiel als vielleicht gezielte Tötungen davor und die damit zu so einer Provokation geführt haben und die der Iran deswegen als Ausrede für den Angriff auf Israel nutzen konnte, weil es eben formal ein Botschaftsgebäude war oder ein diplomatisches Gebäude war. Und auch dafür muss man ja einen Umgang finden. Also man kann ja jetzt nicht sagen, okay, der Iran darf so reagieren mit dem Argument, es wäre eine Botschaft angegriffen worden und hat dann aber gar keine Konsequenzen. Und das, wie gesagt, das würde funktionieren, wenn sich zwei Jungs hier gestritten hätten und der Klügere dann nachgeben würde.
Was wird denn in israelischen Medien spekuliert, wie die Reaktion ausfallen könnte?
Ich glaube, hier wird gerade eher so ein bisschen schon ins Innenpolitische geguckt. Also Netanyahu stand ja schon vorher massiv unter Druck von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern, die nicht Teil sind des Kriegskabinetts, das seit dem 7. Oktober alle relevanten Entscheidungen trifft. Die aber zum Beispiel immer wieder gesagt haben, man muss Rafah angreifen, die Stadt im Süden von Gazastreifens, wo eben 1,5 Millionen aus dem Gazastreifen Vertriebene Zuflucht gefunden haben oder Zuflucht gefunden hatten, die gesagt haben, wir müssen irgendwie weniger humanitäre Hilfe oder gar keine humanitäre Hilfe am liebsten nach Gaza bringen, die teilweise mit dafür verantwortlich sind in ihrer Rhetorik, dass Südafrika einen Grund hatte, nach Den Haag zu gehen und Israel sozusagen eine Genozidklage vorzuwerfen oder in der Klage Israel Genozid vorzuwerfen. Und das ist sozusagen die eine Gruppe, die eben jetzt sagt, es muss einen ganz schweren Reaktionsangriff geben. Und dann hast du dieses Kriegskabinett, in dem aber nur Netanyahu ist und neben ihm entscheidend Benny Gantz und Gadi Eisenkot, die beide wirklich wahnsinnig pragmatisch sind und moderat. Und gerade Benny Gantz hat in den vergangenen Wochen die Wogen gegenüber den USA geglättet, war sehr besonnen und hat auch vor 2 Wochen schon angekündigt, dass es im September Neuwahlen geben soll. Und das könnte, was jetzt hier passiert, tatsächlich auch zum Bruch dieses Kriegskabinetts und damit zu der Regierung führen.
Ja, das meine ich, nehmen wir mal mit, Netanyahu wird abgelöst durch einen moderateren Politiker. Das würde ja wirklich für Ruhe sorgen.
Ja, ich glaube, es würde erstmal für Ruhe sorgen. Ich glaube, es würde sich dann auch offenbaren, dass Israel genauso, also ne, diejenigen, die sozusagen mit ihren ganzen anti-israelischen Stimmungen auf Israel gucken und Netanyahu dämonisieren, die hätten dann halt gar niemanden mehr. Das wäre auch mal interessant zu sehen. Und gleichzeitig muss man aber einfach sagen, dass selbst wenn es Neuwahlen gibt, kann es halt auch passieren, dass es eine radikalere Stimme gibt, die plötzlich gewinnt. Israel hat sich aufgrund dieses Traumas des 7. Oktober jetzt nicht weniger, also ist nicht entspannter geworden, ist nicht friedensliebhabender geworden oder liberaler geworden. Also es sind eher in Umfragen Tendenzen zu einer Radikalisierung hin zu sehen, zu einem mehr nach rechts gehen hin zu sehen, nur eben weg von Netanyahu. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, neben der politischen Linie aus dem Iran zu erfahren, wie der Iran dazu steht? Also wie steht die Bevölkerung zu diesem Angriff? Also man liest immer nur, dass die Bevölkerung natürlich dagegen ist, gegen diesen Angriff. Aber gibt es Belege? Gab es irgendwie so spontane Versammlungen? Weil der Iran ist ja mutiger geworden. Die iranischen Frauen haben es ja vorgemacht, dass man auf die Straße gehen kann. Unter größtem Risiko, mit größter Gefahr.
Ich war vor mittlerweile 10 Jahren mal ein paar Wochen im Iran und habe dort auch immer mit Menschen, also relativ offen auch gesagt, dass ich davor mal in Israel war. Und die waren einfach super neugierig. Die fanden das damals immer sehr verbindend, dass Iraner ja zur Armee müssen, also dass es einen Militärdienstzwang gibt und dass man in Israel ja auch einen Militärdienst hat. Und ich bin mit ein paar Iranern noch seitdem in Kontakt und habe grundsätzlich immer nur gehört, so dass sie sich für das Regime entschuldigen und dass sie auf der Seite der Israelis stehen. Und auch Es gibt ja auch zum Beispiel wahnsinnig viele Israelis mit persischen Wurzeln. Und im Sommer zum Beispiel vergangenes Jahr waren auch hier viele Proteste für die Frauenrechte im Iran gegen die Unterdrückung, wo das dann auch so ein bisschen ausgetauscht wurde, welche Verbindungen es da gibt. Und jetzt aktuell habe ich nur bei Instagram tatsächlich so von Freunden gehört, dass sie wiederum Nachrichten aus dem Iran bekommen haben, von wegen, es tut uns leid. Das sind nicht wir. Ich glaube, Iranern ist es da ganz wichtig, jetzt zu sagen, das war so ein bisschen den Eindruck, den ich hatte, dass sie eben nicht das unterstützen.
Wie geht's jetzt weiter? Warten?
Ja, das ist das Doofe, Kilo, weil das ist jetzt so das richtig Blöde, weil ich glaube, ein wichtiger Grund, warum am Sonntag viele so in Israel, glaube ich, entspannt wirkten, war so, okay, jetzt ist das erstmal geklärt, jetzt kann man sich einmal kurz darüber freuen, dass wir hier mal einmal wussten, was passiert. Klammer auf, jetzt gehen wir relativ bald wieder in eine Phase des neuen Wartens und wie es wieder weitergeht. Und das Warten ist ja auch, also die 130 Geiseln sind immer noch in der Gewalt der Hamas. Die Hamas hat angekündigt, dass sie die Geiseln nur freilassen würde, wenn es 6 Wochen Waffenruhe für Gaza gibt. Gleichzeitig haben sie letzte Woche gesagt, sie haben nicht mal mehr 40 lebende Geiseln.
Das wollte ich dich gerade fragen. War das Fake News, die ich irgendwo gelesen habe, oder war das tatsächlich eine Meldung, die... Ja.
Ja, ich halte es für realistisch. Also es hieß schon vorher, dass sozusagen das unterschiedliche Clans sind, die diese Geiseln halt haben und dass Hamas da halt, also die Hamas-Führung, die politische Führung keinen Zugriff hat. Und man nicht, also das heißt nicht automatisch, dass die tot sind, aber dass es das erstens wahrscheinlich ist und vor allen Dingen aber, dass man die halt nie hatte. Dass Hamas nie diese alle hatte, sozusagen koordiniert irgendwo hatte, sondern dass sich da verschiedene Clans und Untergruppen und vielleicht vom islamischen Dschihad auch Terroristen bedient haben an den Geiseln.
Das macht es irgendwie noch furchtbarer.
Ja, finde ich auch. Also das ist auch, dieses Furchtbare ist auch immer noch da. Wenn man jetzt hier in Jaffo zum Beispiel die Straße lang läuft und man sieht diese ganzen Plakate immer noch von diesen Menschen und denkt, das ist so abgefahren. Jetzt sind die so lange weg und dazwischen hat einfach mal der Iran Israel angegriffen. Und das ist glimpflich ausgegangen, aber die sind halt immer noch da.
Das ist so, dieser 7. Oktober, naja, es ist letztendlich wieder 11. September. Das hat auch die Welt ins Unglück gestürzt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil man denkt immer, das sind so kleine, große Ereignisse. Also der 11. September ist in seiner Wahrnehmung natürlich irgendwie noch größer, weil eben zwei Hochhäuser New York in sich zusammengefallen sind. In Israel, das ist so von außen für Menschen, die Israel nicht kennen, schwer überschaubar, was da eigentlich am 7. Oktober überall gleichzeitig passiert ist. Das ist so ungenau. Aber man denkt, das ist so, weißt du, ich dachte auch zum Beispiel der Breitscheidplatz in Berlin. Weißt du, das ist so, man denkt, das ist irgendwie sowas. Und aus dem Breitscheidplatz wäre ja auch nie ein Krieg, ein internationaler, entstanden. Und das ist einfach total irre, wenn du von der Dimension ausgehst, die dieser Tag ausgelöst hat, wie die nächsten Jahrzehnte wegen dieses Tags im Nahen Osten gestaltet werden. Das ist einfach so irre.
Ja, vor allen Dingen auch, was für ein Momentum da war, dass dieser 7. Oktober so stattfinden konnte. Also wer sich da dann direkt mit reingemischt hat, auch in der Propaganda. Ne? Da gab es einen New York Times Bericht kurz nach dem 7. Oktober, da hieß es eben, dass Russland und China und der Iran eben die Hamas in ihrer Propaganda da unterstützt hätten. Dass wir uns da wirklich an so einem geopolitisch, weltpolitisch sehr komplizierten Moment befinden. Und leider werden solche Momente und solche schweren Kriege immer von Daten wie sowas wie dem 7. Oktober ausgelöst. Es sind immer irgendwelche Tage, die davor liegen, an denen man selber, glaube ich, noch nicht weiß, was daraus folgen könnte, aber so ein ungutes Gefühl hat, dass sich jetzt hier was verschiebt. Und so war das da, glaube ich, schon. Also und ich finde ja auch, ne, wir haben da ja damals auch drüber gesprochen, was da in Deutschland seitdem alles passiert ist. Da bin ich immer noch sprachlos. Ja. Also wirklich, da hat sich auch bei mir was in den letzten Monaten verändert.
Ich habe jetzt, vielleicht lese ich die mal wieder vor, ich habe eine Kolumne über diesen Antisemitismus geschrieben, der jetzt nochmal für die Berliner Zeitung, weil die Menschen, die sich antisemitisch äußern, sich ja dann immer danach so dagegen wehren. Also jetzt gerade ist es eine aktivistische Kollegin vom SWR, die ihren Beruf verloren hat, weil sie zum Boykott von israelischen Produkten aufgerufen hat. Was ja irgendwie ein ganz klassischer antisemitischer Trope, wie man so ist. Also dieser Boykottaufruf. Und ich habe dann in dieser Kolumne mich gefragt so, ey Leute, dann seid doch einfach Antisemiten. So, dann steht doch einfach dazu. Das ist doch, dann könnt ihr das alles sagen, dann nutzt doch nicht die Zeit, um euch zu rechtfertigen, dass ihr keine Antisemiten seid. Es ist doch so, der Onkel, der Weihnachten am Armutstisch sitzt und das N-Wort sagt und das Z-Wort sagt, der sagt doch auch ganz stolz, ja, bin ich halt Rassist.
Ja.
So, der Mann, der sagt irgendwie so, Frauen sollten nur in der Küche stehen, der sagt doch auch dann, ja, ich bin halt ein richtiger Mann, ich bin Antifeminist. So, und ich finde, das sollten einfach die Antisemiten sollten das auch tun. Die sollten selbstbewusst sich hinstellen und sagen, ich bin Antisemit, dann wissen wir alle, wo wir stehen.
Ja.
Dann wissen wir alle in der Diskussion, was wir nicht überwinden erstmal müssen. Und dieses sich antisemitisch zu äußern und dann danach sagen, ich bin kein Antisemit, ohne jemals eine jüdische Person zu fragen, ob man vielleicht antisemitisch ist, sondern immer selber zu entscheiden, was Antisemitismus und was nicht Antisemitismus ist, macht mich mittlerweile wahnsinnig.
Ich glaube, insgesamt, daraus entsteht auch so eine Müdigkeit oder das Gefühl, man kann gar nichts mehr besprechen, weil man inhaltlich mit dem, was hier passiert oder mit irgendwelchen sachpolitischen oder sachlichen Einschätzungen, geopolitischen Einschätzungen, ja nicht die erreicht, die einen so wütend machen. Und ich mich auf jeden Fall dafür entschieden habe, da nicht mitzureden. Ich glaube, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo diejenigen eben reden, die Meinung haben und das ist nicht mein Diskurs. So, und da habe ich aber mich auch schon gefragt, was habe ich dann eigentlich noch zu sagen? Wenn es nur noch eine reine Meinungsdebatte ist.
Ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten 6-7 Jahren als Journalisten, ich merke das, wir müssen aufpassen, was wir sagen, wir müssen aufpassen, was wir sagen, uns hangeln. Das fing an in Corona, wo man dann so seltsame Sprachformen entwickeln musste, so an und mit Corona gestorben, weil sich Leute darüber aufgeregt haben, dass das ja nicht belegbar sei, woran die Leute sterben. Also ständig muss man sich in einem Meinungsdiskurs bewegen und kann keinen Faktendiskurs mehr führen. Und ich finde das wirklich, ich bin so müde. Ich habe, also wie gesagt, wenn du diese Podcast-Folge hörst, vor unser beider Gespräch ist dieses Kollegengespräch. Mhm. Und da ist dieses, ich hab's überlegt, höre ich diese auf, diesen Podcast zu machen. Ich finde es gerade sehr erfrischend, mit dir zu reden, weil das gibt mir wieder dieses Gefühl, dafür machen wir das ja auch, um auch uns auszutauschen. Aber ich habe wirklich keine Kraft mehr als Journalist, mich zu positionieren, beziehungsweise nicht mal zu positionieren, sondern in die Arbeit zu gucken, die neue Recherche zu beginnen, zu gucken, wo ist die Geschichte, was ist das Thema. Weil am Ende stehst du dann vor jemandem, der dir dann so sagt, irgendwie, du Zionistenschwein. So, und dann denke ich so, was? Ich hab eine Folge, ein Gespräch, was wir beide geführt haben, vor 6 Monaten, da hat eine Frau vor einer Woche auf Instagram, das war eigentlich der Trigger für mich, eine 6 Monate alte Folge, hat eine Frau einen Slide hochgeladen bei Instagram und runtergeschrieben, so eine einseitige Scheiße kann ich mir nicht mehr anhören. Wo ich so dachte, so, wir haben in einer emotionalen Situation darüber geredet, was diesem Land gerade widerfahren ist. 3 Tage oder 4 Tage, nachdem 1300 Menschen ermordet wurden. So, und dann kommt sowas. Und ich weiß, du merkst meine Wut wahrscheinlich gerade.
Ja, voll.
Ist
so, ich habe ja
auch. Es erschöpft mich. Total. Es erschöpft mich. So.
Ja, vielleicht, also voll und ganz. Ich habe auch keine gute Lösung dafür, leider. Ich fand das, was jetzt am Wochenende passiert ist, war halt mal eine andere Fallhöhe, um sich mal wieder gut auf Geopolitik konzentrieren zu können und nicht permanent sich zu fragen, für wen schreibe ich eigentlich? Also schreibe ich für irgendwelche Menschen, die meine Texte eh nicht lesen, weil sie einfach mit einem ganz anderen Framing und Mindset an alles, was hier passiert, rangeht. Mit so einem binären Konzept, dass ich die einfach nicht erreichen werde, weil sie das entweder in die eine Kiste oder in die andere einordnen. Und da kann ich nur verlieren. Also da kann ich, egal wer dieses sozusagen ne, binäre System hat hier und auf diesen Konflikt guckt, für den bin ich entweder das eine oder das andere. Aber ich werde nie entweder stimmen sie mir mal kurz zu, aber dann stimmen sie mir wieder nicht zu und damit falle ich wieder in die andere Kiste. Und damit kann ich die nicht erreichen. Und ich glaube, aber es gibt dann halt aber so kleine Lichtblickmomente, wo ich mich wieder daran erinnere, eben, dass es halt doch auch viele gibt, die das anders sehen. Und am Ende auch das, ne, diese Nacht vom Samstag zum Sonntag, wo man gesehen hat, okay, Israel ist Verbündete, lesen jetzt zum Glück nicht den Economist, wo irgendwie der Titel war Israel is alone, sondern machen halt irgendwie Politik und haben halt auch verstanden, dass Israels Existenz ein ganz wichtiger strategischer Anker ist hier im Nahen Osten. Und dafür mache ich meine Arbeit. So, ich kann es einfach nicht. Ich muss mich einfach von diesen Meinungssachen raushalten. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal in unserem ersten Podcast gesagt, so, ich rede halt eigentlich ungern, diskutiere ungern mit Menschen, die noch nie hier waren. Mittlerweile diskutieren die halt nicht mehr mit mir, dann machen sie es halt nicht.
Wird eigentlich eine abschließende Frage, weil darüber wird gar nicht gesprochen. Die Hezbollah hat ja auch mitgemacht.
Wenig.
In der Nacht.
Wenig.
Ah, okay. Mir schien das so, dass es wäre so wie so ein orchestrierter Angriff gewesen wäre. Gab es da eine Reaktion?
Doch, da gab es auch eine Reaktion Israels. Die haben auch wieder Waffenlager oder militärisch wichtige Stützpunkte sozusagen der Hezbollah im Libanon angegriffen. Es war eher interessant, dass relativ wenig vergleichsweise von der Hezbollah kam. Ein bisschen vielleicht so Nasrallah dann war so, okay, Iran, dann löst ihr das bitte jetzt direkt. Ich habe hier die Leute im Libanon nicht hinter mir dafür oder wie auch immer. Aber die Lage, ja, also keine Ahnung, ich glaube, das ist noch nicht vorbei. Also wie besten Fall geht man jetzt wieder hin zu einer Sicherheitssituation wie vor der Drohung des Iran. Und damit bleibt aber genauso die Lage im Norden noch so zwischen Hezbollah und Israel. Ja. Genau. Das, also damit ist es, ja.
Ich war ja kürzlich im Libanon und hatte irgendwie da auch das Gefühl, so was für ein schönes Land, was für besondere Menschen, dass die sich auch in diesem Ewigkeitskrieg mit Israel befinden. Also die Hisbollah, nicht das Land, im Krieg befindet mit Israel. Auch das ist einfach so, alle sind müde.
Alle sind müde. Ich wach morgens auf und bin müde. Also das ist auf jeden Fall so ein Grundgefühl, was ich auch... Das ist halt so blöd, weil es ja nicht besser werden wird auf absehbare Zeit. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Und ich habe das Gefühl, man muss einfach so ein bisschen lernen, damit umzugehen, mit dieser Müdigkeit. Mhm. Und so ein bisschen zu akzeptieren, dass die jetzt so dazugehört. Wir hatten vor einer Weile ein sehr gutes Gespräch mit Dandina, deutsch-israelischer Historiker, der auch nochmal gesagt hat, jedes Jahrhundert hat seinen Weltkrieg. End of story.
Steffi, vielen Dank für dieses aufbauende letzte Wort. Aber es ist wahr.
Es ist wahr. Also was sollen wir machen? Wir können das nicht wegdebattieren.
Ja.
Das können wir nicht über wegdiskutieren. Ja. Mhm.
Ich habe heute einen freien Tag in Costa Rica, habe folgende Dinge vor. Ich werde versuchen, Faultiere in den Arm zu nehmen. Ich werde versuchen, Käfer zu machen und ich werde jetzt Sport machen. Was machst du heute?
Ich gehe jetzt gleich mit meinem Hund raus. Am Strand spazieren und dann gehe ich zum Sport.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de. Oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert Glang komponiert. Audio Producer: Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.